Einen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist eine Freude, euch hier wiederzutreffen, ihr lieben Geschwister in Ohr-Erkenschwick, auch aus beiden Gemeinden. Es ist gut, euch zu sehen. Als ich das letzte Mal bei euch war, war April und ich habe euch eine Predigt über den Himmel gehalten. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern. Es war etwas, was mich und meine Frau zu der Zeit ja sehr beschäftigt hat, weil wir wussten, ihr Weg geht in den Himmel. Sie hatte ja in unserem großen Wohnzimmer immer so einen ganz besonders schönen Ausblick durch die Verandatüre mit den großen Scheiben. Und dann hat sie immer gesagt, du, das ist mein Fenster zum Himmel, guck dir mal den Himmel da oben an, da gehe ich bald hin. Und sie ist dann wirklich am 8. Juli in den Himmel zu Jesus gegangen. Die letzten beiden Tage zu Hause dann, sie war immer zu Hause. In unserem Wohnzimmer wurde sie so ganz ja, schwach auch, sie hat nichts mehr essen können, sie hat auch kaum noch gesprochen und am Ende ist sie ganz in Ruhe im Beisein meines Sohnes und mir zu Jesus gegangen in die andere Welt und wir waren einfach sehr bewegt und sehr berührt, dabei sein zu dürfen, zu sehen, wie hier ein Mensch im Frieden den Weg zum Himmel ins Auge gefasst hat und diesen auch so gehen durfte. Das war echt ein Geschenk. Wirklich eine Situation, die uns alle sehr berührt hat, die uns auch bis heute Kraft gibt. Und wenn ihr mich heute fragen würdet, Günther, wie geht es dir? Dann würde ich sagen, der Friede Gottes, den wir damals erlebt haben und auch die Dankbarkeit, dass ich das so mit meiner Frau auch erfahren durfte, ist größer als meine Traurigkeit und mein Schmerz. Ich habe einfach noch ganz viel Hoffnung, auch in mir. Es ist jetzt ja 3 Monate her. Ich darf über die Hoffnung sprechen. Und ich will einfach auch allen von euch Danke sagen, die ihr gebetet habt, weil ihr wart mitbeteiligt, dass so ein großer Friede auf unserer Familie sein konnte. Und auch bis heute eigentlich ist. Danke für alle E-Mails oder Anrufe, die gekommen sind, für alle Karten und für alle Grüße. In diesen Monaten hat meine Frau einen ganzen Kasten voll Grüße und Karten bekommen. Das hat die noch nie erlebt in ihrem Leben. Auch mit unglaublich wertschätzenden Dingen, die ihr wirklich gut getan haben. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da euch so auch beteiligt habt. Und eine ganze Reihe von euch waren beim Abschiedstag in Hagen dabei. Wir hatten ja erst eine kleine, ganz private Trauerfeier in dem Dorf gemacht, wo wir jetzt leben, bei Dillenburg, weil wir hatten den Wunsch, für uns als Familie zunächst mal Abschied zu nehmen. Wir wussten, wenn wir gleich eine große Feier machen würden, wären ganz viele da, dann bleiben wir aber als Familie auf der Strecke. Und so haben wir das wirklich geschätzt, mit nur 30 ganz engen Familienangehörigen eine Abschiedsfeier zu machen. Die war auch ein bisschen untypisch, muss ich euch sagen. Wir hatten da keine Predigt, sondern Einzelne sind aufgestanden und haben ein bisschen bezeugt, wie sie die Esther erlebt haben. Wir hatten auch keine Musik, die wir gesungen hätten. Wir haben 4 YouTube-Videos genommen. Das waren die Lieblingslieder meiner Frau. Vielleicht kennt jemand die Dania König, die hat ein Lied gemacht, Je und je geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Vielleicht komme ich da heute nochmal drauf. Damit haben wir die Trauerfeier angefangen und dann ist sogar unsere 12-jährige Hanna aufgestanden und sagt, ich möchte auch eine Geschichte von Oma erzählen. Das war so ganz privat. Und dann, da wo ihr dabei wart, das war die große Abschiedsfeier, die wir in Hagen gemacht haben, wo wir ja dienten und dienen, wo wir leben, gelebt haben. Und wo ihr gesehen habt, dass weit über 200 Leute da waren, die mit uns dann diesen letzten Abschied hatten. Ja, ich bin im Moment in der Lage, dass ich den Samen, den meine Frau ausgestreut habe, weiter begieße. Das heißt also, die hat ja in den letzten 3 Monaten ungefähr 100 Menschen an ihrem Bett gehabt. Also seit ich bei euch war, April, Mai, Juni, Juli, etwa 100 Menschen außerhalb der Familie. Und allen hat sie, ich habe immer gesagt, du gibst denen allen ein Himmelscoaching. Die kriegen alle irgendwas von dir mit über den Himmel. Und das hat sie wirklich großartig von Gott geschenkt bekommen, selber die Hoffnung zu haben und dann auch diese Hoffnung weiterzugeben. Es sind 2 Hauskreise entstanden. Morgen Abend werde ich bei mir im Haus 10 Leute haben. Die kommen aus 3 Orten weiter, durch unseren Pflegedienst entstanden. Es sind alles gläubige Menschen, aber die sagen, wir wollen was von der Hoffnung hören. Also das ist so eine Sache, die ich machen darf. Ein 2. Hauskreis ist entstanden von Menschen, die in unserem Dorf leben, die zum Teil nicht mehr in Gemeinde gehen und die wieder andocken sollen bei Jesus. Also das ist so eine 2. Situation, die ich habe. Und ansonsten erlebe ich mit meinen Enkelkindern einfach ganz vieles, wo wir immer wieder reflektieren, und ich werde hier und da etwas dazu erzählen. Und natürlich ist mein Thema heute Morgen bei euch Hoffnung. Und auch heute Nachmittag werden wir ein bisschen so im Gespräch miteinander über ein paar Dinge austauschen, wie sich die Hoffnung, die wir haben, im Heute auswirken kann. Also ich will nicht nur sagen, naja, wir werden eines Tages alle mal im Himmel ankommen und freut euch schon mal drauf und das gibt euch Hoffnung. Ja, aber wir dürfen die Hoffnung auch heute haben, da wo unser Leben eng wird, da wo wir Grenzen haben, da wo wir plötzlich oder vielleicht auch nicht plötzlich krank werden. Was hält uns dann? Was hält uns, wenn wir plötzlich die Arbeit verlieren? Was hält uns, wenn wir mit einem Male merken, die Dinge, die wir geplant haben, gehen alle ganz anders vor sich? Was ist, wenn du eine lebensgefährliche Diagnose bekommst? Was hält dich dann? Und darum mein erstes Thema heute Morgen. Hoffnung, die uns trägt. Ja, wir haben eine Hoffnung, die uns wirklich trägt, auch angesichts des Sterbens. Und ich lese dazu einen Text von Paulus aus dem 2. Korintherbrief. Ich lese so die ersten 7, 8 Verse. 2. Korinther 1 von Vers 3. Und wir hören mal, was dem Paulus Hoffnung gegeben hat. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Ihr könnt euch schon vorstellen, dass ich natürlich jetzt nach dieser Erfahrung, die ich im letzten Jahr gemacht habe, auch noch mal ganz anders über so ein Thema sprechen kann. Und dass ich da, wo ich gefragt werde, den Menschen auch ein Stück aus meinem Erleben sagen darf, wisst ihr, es ist so gut, dass wir als Gotteskinder eine Hoffnung haben. Und das ist eine feste Hoffnung. Wir haben für meine Frau so ein paar Gedenksteine gemacht, wo wir so ein paar Stichworte draufgeschrieben haben. Und als ich unseren 14-jährigen Silas fragte, ich sage, Silas, was schreiben wir denn auf diese dicken Kieselsteine drauf? Die liegen bei mir auf der Veranda zu Hause. Dann sagt er, wir schreiben da drauf hoffnungsvoll. Nee, wir schreiben nicht hoffnungsvoll, wir schreiben hoffnungssicher. Oma war hoffnungssicher. Also, dass das in dem jungen 14 Jahre so eine Verankerung gefunden hat, ist einfach etwas ganz Großartiges. Und da können wir weitermachen und können weiter leben miteinander. Vers 5. Es gibt echt schwierige Situationen, genauso nämlich wie wir in ganz besonderem Maße an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir auch durch Christus Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maße. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Hoffnung. Und es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, weil wir wissen, okay, das ist der Satz heute Morgen, weil wir wissen, was wissen wir denn als Gotteskinder? Was ist denn die völlige Stabilität und das Fundament unserer Hoffnung? Worauf können wir uns total stellen? Weil wir wissen, genau wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch Trost und Ermutigung und habt daran teil. Paulus beschreibt hier noch in den nächsten Versen, es war zum Teil so mit uns, als wäre das Todesurteil schon über uns gesprochen worden. Also er muss in einer wirklich misslichen Lage gewesen sein. Wir wissen ja unter anderem, dass er mal in einem Ort gesteinigt worden ist. Und die alle glaubten, er wäre tot, und dann ist er wieder aufgestanden und er war wieder lebendig. Und ich glaube, der hat eine Nahtoderfahrung gemacht, weil er später hier im Korintherbrief schreibt, ich weiß von einem Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, aber Gott weiß es. Und ich glaube, er beschreibt hier seine eigene Situation. Er sagt, wir waren dem Tode nahe. Das heißt, hier gab es eine richtig schwierige Situation. Aber er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt. Hoffnung. Nun, wenn wir über Hoffnung sprechen, ihr Lieben, dann müssen wir nochmal definieren, was für eine Art Hoffnung meinen wir denn jetzt eigentlich? Na, es gibt so drei Arten von Hoffnung. Die erste Hoffnung ist, ne, Kopf hoch, es wird schon werden. Oder wie wir vorhin so im Satz gehört haben, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja? Also klar, man hat immer wieder mal noch Hoffnung zu haben, weil wenn wir keine Hoffnung mehr hätten, ey, dann müssten wir aufhören zu leben, oder? Aber ihr Lieben, das ist eher eine Hoffnung, die ich mir wünsche. Die ich mir wünsche. Ich hoffe, es geht noch gut weiter. Ich hoffe, ich komme wieder gesund aus dem Krankenhaus. Ich hoffe, ach, man muss doch einfach Hoffnung haben. Das ist Optimismus. Es wird schon wieder. Das ist aber nicht die Hoffnung, von der die Bibel spricht. Die spricht nicht von Optimismus. Ach, es muss ja irgendwie werden, oder? Dann gibt es eine zu erwartende Hoffnung. Also, du hast im Frühjahr Tomatenpflanzen ausgesetzt in dein Gartenhäuschen und du sagst, ich hoffe doch, dass die mir Tomaten bringen, oder? Weil ich habe jetzt 10 Jahre lang Tomatenpflanzen ausgesetzt und ja, 8 Jahre lang kamen auch Tomaten. Einmal da hat der Hagel alles kaputt gemacht, ne? Aber das ist eine Hoffnung, die man erwarten kann, die ist ziemlich klar, weil aus Erfahrung wissen wir, ne? Wenn das Auto in die Autowerkstatt kommt, da hoffe ich schon, dass das wieder repariert, wieder rauskommt. Also das ist zu erwarten, eine zu erwartende Hoffnung, weil wir haben die Erfahrung gemacht, das geht normalerweise klar. Aber auch das ist nicht die Hoffnung, von der die Bibel spricht. Keine gewünschte Hoffnung, oh, ich wünsche mir, das wird so, weil das ist unsicher, da habe ich keinen Boden für, kein Fundament für. Oder eine zu erwartende Hoffnung, ja, das geht normalerweise, weil es sich nach gewissen Naturgesetzen abspielen wird und ja, die Werkstatt, die ist auch gut und der Meister ist okay, also der hat immer mein Auto schon in Ordnung gekriegt. Klar, beim 10. Mal sagt er dir auch, wissen Sie, Herr Schulz, diesmal gibt's keine Hoffnung mehr, das Auto ist jetzt einfach Schrott. Kann auch sein, ja, dass er dann so eine Antwort gibt. Aber das sind alles nicht die Hoffnungen, von der die Bibel spricht. Die Bibel spricht, wie Silas sagte, die war hoffnungssicher. Die ist 100%, die ist 1000% sicher. Da gibt's aber auch keinen Zweifel dran. Das ist eine Realität, die ist gesichert und steht auf einem felsenfesten Fundament. Na, wenn Paulus hier schreibt, unsere Hoffnung steht fest. Oder, dass wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf ihn gerichtet haben, ist felsenfest, weil wir das glauben? Nee. Wissen. Es ist ein Wissen. Unsere Hoffnung ist eine Gewissheit, eine felsenfeste Gewissheit. Römer 8 am Schluss, ich bin gewiss, ich weiß das. Nicht, ich hoffe das, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Fürsten über noch Gewalten mich von der Liebe Gottes nicht scheiden können. Nee, ich weiß das. Und ich will heute Morgen so drei Dinge sagen, die wir in unserer Hoffnung wissen können, die absolut fest sind. Und wenn das nicht so wäre, ihr Lieben, hätten wir das letzte Jahr nicht so miteinander als Familie und als Ehepaar gehen können. Wenn wir nicht gewusst hätten, das ist eine felsenfeste, 1000%ige Hoffnung, die nicht wankt, egal was kommt. Unser Glaube an unseren Herrn Jesus Christus gibt uns diese Hoffnung als Geschenk. Das ist ja nicht, was wir uns... Ich kann nicht sagen, ich streng mich jetzt an zu glauben und es wird schon irgendwie werden und nein, nein, nein. Das ist ein Geschenk, die uns fest in unser Leben hineingeschenkt worden ist. Römer 5, Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, 5. Und das ist der erste Punkt. Die Lebensumstände, in denen wir sind, ergeben oft keinen Sinn. Die sind auch nicht gerecht. Dinge, die in dieser Welt passieren, sind ungerecht, unfair. Und wenn es danach geht, was fair wäre, dann müssten wir wirklich zweifeln und verzweifeln. Aber die Lebensumstände ergeben oft keinen Sinn. Aber eines wissen wir, dass Gott uns liebt. Meine Frau und ich, wir mochten sehr gern die Sendung Vermisst. Kennt ihr die auch, ja? Ich glaube, die mögt ihr auch, ja, oder? Das ist dann so, wo die Julia Leischig oder irgendjemand anders sich auf den Weg macht und dann irgendeine Mama sucht in Peru, deren Kind in Deutschland in irgendeiner Pflegefamilie gelandet ist und das Mädchen, das dann mittlerweile 40 Jahre alt ist, hat noch nie seine Mama gesehen, zumindest nicht bewusst. Und jetzt geht Julia Leischig los und sucht in Peru die Mama. Nach 40 Jahren ist dann ein unglaubliches Abenteuer. Nicht? Und das ist so spannend, wo man denkt, also in der Regel geht's ja gut aus, man weiß das ja schon, ne? Von daher ist das ja ein Happy End. Und dann kommt sie dann da an bei dieser Mama und dann kommt die entscheidende Frage. Deine Tochter in Deutschland fragt sich, ob du als Mama an sie gedacht hast. Und dann kommt fast immer, ja, eigentlich immer, ich habe immer an meine Tochter gedacht. Ich habe jeden Tag an meine Tochter gedacht. Und dann kommen die Umstände raus, warum die Mama das Kind loslassen musste und so weiter und so weiter. Es gab einmal eine Situation, da war ich erschüttert. Eins von tausend vielleicht, da hat eine Mama gesagt, meine Tochter, nee, die hatte ich vergessen, die habe ich abgeschrieben. Und jetzt sagt Gott, könnte eine Mutter auch ihr Kind vergessen? Und wenn sie es vergessen würde, eins von tausend, ich vergesse euch niemals. Das ist eine felsenfeste Zusage und eine felsenfeste Hoffnung. Ich habe dich sogar in meine Hände gezeichnet. Ich gebe euch nachher ein Blatt, da ist so ein bisschen die Predigt von heute Morgen skizziert auf so einem kleinen DIN A5 Blatt. Da stehen diese Bibelverse drauf, weil ich will die euch mitgeben, dass ihr sie habt, ja, und euch darauf stützen könnt und wisst, die Lage ist schwer. Ich bin krank, ich muss ins Krankenhaus 8 Wochen im Rollstuhl sitzen. Aber Gottes Liebe hört nicht auf. Er vergisst uns niemals, wie eine Mama ihr Kind nie vergessen kann. Ich habe dich sogar in meine Hände gezeichnet. Gott hat unser Leben in seiner Hand. Wenn er uns in den Händen hat, ihr Lieben, in die Hände gezeichnet, wir wissen genau, was das bedeutet, ja, sind die Hände von Jesus, die durchbohrt sind und durchgraben sind, dann hat er uns ständig vor Augen. Weil mit den Händen wirkt man ja. Die sind ja immer da. Gott sagt, die Zeichen meiner Liebe sind mir immer vor Augen. Es sind die Zeichen seiner Liebe, wo wir genau wissen, Jesus mit seinem hingegebenen Leben hat uns Gott vor Augen geführt. Und als seine Kinder werden wir nie, nie, nie vergessen sein. In Hebräer 13, 5 sagt Gott, ich werde dich nie verlassen und niemals loslassen. Nie. Keine Situation gibt es in deinem Leben, wo das je passieren könnte. Ganz gleich, wie du im Moment unterwegs bist, was du gerade erlebst, ob es schreckliche Dinge sind, ob es schwierige Dinge sind, ob du gerade Schmerzen hast. Aber Gott ist dann auch da. Ja, es gab auch mal Tage der Schmerzen bei meiner Frau, wenn so die neue Stufe kam und dann war Gott sei Dank das Palliativteam in der Nähe. Aber manchmal brauchte es auch 3 Tage, bis das alles wieder geregelt war. Sie sagte dann manchmal zu mir, Günther, ich jammer jetzt auch und das musst du mir nicht übel nehmen. Meine Hoffnung ist trotzdem fest, aber ich muss jetzt einfach auch mal jammern. Sag, du darfst jetzt auch jammern, ist alles gut. Klage ich zu viel, sagte sie mir. Ach, ich glaube, ich klage zu viel. Sag, nein, du darfst jetzt klagen, wenn man Schmerzen hat, darf man auch klagen, ist alles gut. Ich werde dich nie verlassen und niemals loslassen, auch in schwierigen Zeiten halten wir an dieser Hoffnung fest. Und Gott versichert uns, dass seine Gegenwart und sein Friede immer bei uns da ist. Das ist, was wir brauchen. Paulus wusste das. Er schrieb hier von einer Situation, wo er sagte, wir hatten eigentlich mit dem Leben schon abgeschlossen. Das Leben war eigentlich für uns beendet. Wir wussten, es ist jetzt aus. Aber Gott in seiner Größe hat uns da noch mal rausgerettet. Aber wenn er uns nicht rausgerettet hätte, wir würden wissen, seine Hoffnung steht fest. Egal, ob Leben oder Sterben, seine Hoffnung steht fest. Ich bin ja heute Morgen angereist aus Dillenburg und dann höre ich gerne ERF. Ich habe so eine gute Chance, im Autoradio ERF zu hören. Die haben diese Woche ein Wochenlied von Beate Link. Hat mir gut gefallen, vielleicht hat es jemand heute Morgen schon gehört. Und zwar aufgrund dieses Verses, Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Also mal reinhören, wenn ihr könnt, Wochenlied in dieser Woche beim ERF, wo sie singt mit einem anderen zusammen, dass unser ganzes Leben, ob wir leben mit Gesundheit und mit Frische und mit Kraft oder ob wir kraftlos sind und ob es uns schlecht geht, wir immer dem Herrn gehören. Wir gehören ihm. Das ändert sich nicht. Und da jetzt drauf den Blick zu richten, ihr Lieben, das ist, wozu Gott uns einlädt. Nicht so auf unsere momentane Situation fixiert zu sein. Klar, wenn du Schmerzen hast, bist du auf die Schmerzen fixiert. Das geht nicht anders. Aber wenn du im Krankenhaus liegst, kannst du natürlich sagen, ach, so ein Mist, ich liege jetzt hier im Krankenhaus rum und eigentlich hatte ich noch vor, den Garten zu machen. Ne? So haben wir ja so manche Pläne noch. Oder ach, ich muss ja noch aufräumen zu Hause. Oh, ich habe den Keller nicht aufgeräumt, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin. Ne? Also gibt ja manchmal Gedanken, die wir da so haben. Ey, vergiss den Keller. Jetzt bist du hier. Ja? Und jetzt kommt das Zweite. Da, wo du bist. Gott hat einen Plan für unser Leben und dieser Plan ist schon vor Ewigkeiten fertig. Du und ich, wir sind Teil dieses Planes. In diesem einen Hauskreis, der sich morgen Abend wieder trifft, hat neulich jemand erzählt, dass ein Christ seit 4 Wochen auf der Intensivstation im Krankenhaus liegt. Und er sagt, das ist so unglaublich. Wir sind dann auch mal mit einem kleinen Kirchen da vor die Intensivtür gekommen und dann sind immer wieder mal Leute, die dürfen auch mal rein. Und die Pfleger und die Ärzte sagen, dieser Mensch, der seit 4 Wochen bei uns auf Intensiv liegt, prägt unsere ganze Atmosphäre mit Hoffnung und Zuversicht. Weil der nicht auf seine Krankheit schaut, sondern der sagt, Herr, ich bin jetzt hier krank, ich bin auf Intensiv, aber du hast mich hier reingebracht, ich habe hier irgendwie einen Auftrag. Ich soll hier irgendwie was von dir weitergeben. Ja, merkt ihr, wo der hinguckt? Auf die Hoffnung. Ja, der ist krank, der ist auf Intensivstation. Aber der prägt im Moment die gesamte Station. Ich glaube, er ist jetzt raus. Aber die Zeit, wo er dort war, klar, dann bist du mit dir beschäftigt und du denkst darüber nach, werde ich wieder gesund und machen die Ärzte das auch richtig. Aber du könntest jetzt auf Angst fixiert sein. Oh, bestimmt machen die einen Fehler und ganz sicher kriege ich ein Krankenhausvirus und oh, das wird ganz bestimmt ganz schwierig. Oder du kannst sagen, Jesus, jetzt bin ich hier und ob ich lebe oder sterbe, ich bin in deiner Hand und ich habe jetzt hier einen Auftrag. Ich soll hier ein Zeuge, ein Licht für dich sein auf dieser Intensivstation. Und das hat der Kerl gelebt. Und natürlich kamen die anderen, haben mit ihm gebetet. Das war natürlich auch ein Zeugnis, ne? Wenn dann Leute reinkommen, dürfen dann sogar auf Intensiv mit 1, 2 dürfen sie da schon mal rein. Ja? Und dann beten die an seinem Bett und Intensiv ist ja frei, ist ja offen, ne? Vielleicht ein Vorhang. Alle kriegen das mit. 4 Wochen lang. Wie viele Leute sind da durchgegangen auf Intensiv? Alle Ärzte, alle Pfleger, alle Schwestern kriegen das mit. Ob das eine Auswirkung hat? Versteht ihr? Gott hat einen Plan für unser Leben. Dieser Plan ist vor Ewigkeiten fertig. Woher weiß ich das? Epheser Kapitel 2, Vers 10. Wir sind sein Werk. Das griechische Wort hier ist Poema, Poem, Englisch, poetisch, hat was mit künstlerisch Gestalten zu tun. Ja, ein Poem ist Shakespeares Poem, ja, es ist ein kunstvolles Gedicht. Wir sind sein Poem, sein Gedicht, sein Kunstwerk. Wir sind Gottes Kunstwerk in Christus und er hat uns in einer Weise gestaltet. Wir sind sein Kunstwerk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Achtung, die Gott vorher schon vorbereitet hat, dass wir darin nur noch zu gehen brauchen. Also, ganz egal, wo du diese Woche hinkommst, es ist alles schon vorbereitet. Gott hat schon einen Plan. Der weiß schon, in welchem Krankenzimmer oder bei welchem Arzt du wieder sein musst oder welche Physiotherapie ist toll. Ja, wisst ihr warum? Da hast du jemanden vielleicht 8 Wochen oder 12 Wochen. Ich finde Physiotherapie sowieso toll. Ich habe ja mal einen Sturz gemacht und hatte meinen Arm verdreht und er hatte so einen Drehbruch und oh, Physiotherapie ist cool. Tut auch weh manchmal. Aber ja, 8 Wochen mit einem Menschen oder 2 oder 3 Menschen hier Physiotherapie zu machen. Wie viel Zeit hat man da, über den Glauben zu sprechen? Alles vorbereitet. Die brauchen das doch auch, die Physiotherapeuten, dass sie eine Hoffnung kriegen in Christus. Und die Krankenschwestern und die Ärzte, ja? Die brauchen das doch auch. Das ist vorbereitet. Gott hat sich über unser Leben Gedanken gemacht und auch die Notlagen, auch die Grenzen, auch die Schwachheiten am Ende des Lebens. Wenn du nicht mehr raus kannst, kannst du dich entweder ärgern darüber, oh, ich kann nicht mehr raus, ich kann nicht mehr einkaufen, ich kann die Verwandten nicht mehr besuchen. Ey, lad sie alle zu dir ein. Gib denen ein Himmelscoaching. Sag ihnen, was für eine Hoffnung du hast. Das ist die Realität unseres Lebens. Die Unglücksfälle und die Krankheiten und auch das Sterben ist in seiner Hand. Und ich nenne jetzt einen Vers mit ganz großer Vorsicht. Ich glaube, den muss man auch mit großer Vorsicht behandeln. Aber man soll ihn sich selber sagen. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, steht da. Ne? Da so, Krebs ist nicht das Beste, Krebs ist schlecht. Aber Krebs kann zum Besten mitwirken. Ein Krankenhausaufenthalt längere Zeit ist nicht schön, aber kann zum Besten mitwirken. Ein Unglücksfall ist nicht das Beste, ist schlecht, ist traurig, aber kann zum Besten mitwirken. Und das lässt sich zu verstehen, zu sagen, Gott, du hast einen Plan mit meinem Leben. Das gibt mir so eine Gewissheit und so eine Sicherheit. Und ich bin Teil dieses Planes, weil ich bin doch erlöst und erwählt und berufen von dir. Ich bin berufen von dir, in diesem Plan zu gehen. Und ihr Lieben, wann sind wir die glücklichsten Menschen? Wenn wir im Plan Gottes sind. Wann haben wir den meisten Frieden? Wann haben wir Frieden überhaupt? Wenn wir im Plan Gottes sind. Also wenn du gerade unruhig bist und Unfrieden in dir trägst, frag dich nochmal, was hat Gott für einen Plan mit dir und wo will er dich gerade haben? Und was sollst du gerade in der Situation, in der du bist, vielleicht auch loslassen oder auch annehmen? Das ist schwer, das Loslassen. Manchmal brauchst du auch ein paar Wochen oder ein paar Monate. Aber mit der Hoffnung, du bist geliebt und Gott hat einen Plan, kannst du loslassen. Und kannst du auch annehmen, was unangenehm ist oder schwer. Gottes Plan besteht nicht darin, dass wir ein schönes Leben auf dieser Erde haben, obwohl wir uns über jeden schönen Tag freuen. Es war eine Freude, heute Morgen hier im Oktober Sonne über die A45 zu fahren und hier diese schönen Bäume, die bunten Blätter zu... Macht Freude, da kann man sich freuen drüber. Und Gott macht uns auch Freude und er macht uns schöne Tage. Aber wisst ihr, was wirklich sein Ziel ist? Und jetzt müssen wir Römer 8, Vers 29 lesen. Also, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Welche er berufen hat, die hat er auch auserwählt. Wozu? Dem Ebenbilde seines Sohnes Jesus gleichgestaltet zu werden. Was ist Gottes großes Ziel mit unserem Leben? Dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass die Hoffnung von Jesus aus uns herausleuchtet. Dass die Liebe von Jesus aus uns herausleuchtet. Dass der Glaube, den Jesus geschenkt hat, aus uns herausleuchtet. Dass Jesus aus uns herausleuchtet. Dass man ihn sehen kann. Ich habe da meine Enkel nochmal gefragt, ich sage, da in dem Lied, was wir gehört haben von der Dania König, da gibt es ein Wort, einen Satz, der heißt, stellt euch Wegweiser auf, dass ihr den Weg nicht verliert und macht euch Steinmale. Ne? Von dem einen Stein habe ich schon gesprochen. Ich sage, hey, was schreiben wir denn jetzt auf die Steine drauf? Hast du denn eine Idee, Noah? Ja, sagt er, der 17-Jährige. Oma war gerade raus. Okay, schreiben wir auf den langen Stein, brauchen wir ein bisschen mehr Platz, ja, gerade heraus. Hannah sagt, ich schreibe jetzt hier auf den Stein Himmel, weil die wollte ja in den Himmel. Und da schreibe ich jetzt hier drauf. Also habe ich einen Stein, der heißt Himmel. Und einen Stein, sagte Silas nochmal, die war höflich. Ich sage, was meinst du höflich? Naja, wenn Gäste kamen, kriegten die immer alles. Ach so, also für Gäste das Beste. Haben wir noch einen Vers draus gemacht, ja. Also ein dicker Stein für Gäste, da... Muss ich mich auch dran halten, ne? Also wenn ich dann Gäste habe, kriegen die alles, was im Kühlschrank ist. Ich muss ja ein bisschen das Erbe meiner Frau da verfolgen an der Stelle. Für Gäste das Beste, ja? Also Gott selber hat einen Plan mit uns und es soll Jesus ähnlich sein. Liebe, für Gäste das Beste. Gerade heraus, Wahrheit, ja, geradlinig. Noah sagte, Oma war echt. Ja, man wusste, wo man dran war bei ihr. Die war echt. Ein Stein, kleiner Stein, vier Buchstaben, echt. Ach, fünf, eins, zwei, nee, vier. Ja, was ist Gottes Ziel mit unserem Leben? Und dazu dienen die Lebensumstände, die wir haben, dass wir viel an Jesus denken und mit ihm sprechen. Und das sage ich oft auch so in meinen Seelsorgegesprächen, wenn ich mit Menschen zusammenkomme. Ich sage, oh ja, du, sie haben gerade eine schwierige Lage. Auch zu Nichtchristen sage ich das. Ich sage, reden Sie mit Jesus darüber, der ist immer da. Mit dem können Sie reden. Haben wir auch unserer Nachbarin, unserer alten Nachbarin gesagt an der letzten, vorletzten Wohnung. Und nach einem Jahr kommt die zu meiner Frau und sagt, kommen Sie mal rein. Na, ist schon über ein Jahr her jetzt. Ich wollte Ihnen was sagen. Da ist ein Sessel, den habe ich mir extra reserviert in meinem Wohnzimmer. Sie haben mir doch gesagt, Frau Schulz, ich soll immer mit Jesus reden. Mache ich jeden Tag, sitze ich jeden Tag da. Ja, eine Frau, die in keine Gemeinde geht, die psychisch sehr labil ist, setzt sich jeden Tag in ihren Sessel und redet mit Jesus. Ja? Jesus soll in unserem Leben Gestalt gewinnen, indem wir auch über ihn sprechen. Und ich habe das, glaube ich, schon dreimal gesagt oder fünfmal bei euch, sage ich immer wieder, sage ich auch woanders. Zu sagen, ich glaube an Gott, ist gar kein Bekenntnis. 80% aller Deutschen glauben an irgendeinen Gott. Irgendwas Göttliches. Aber zu sagen, ich glaube an Jesus, den Retter der Welt, oder ich glaube, dass Jesus, mein Herr im Leben, immer bei mir ist, das ist ein Bekenntnis. Wir müssen den Namen Jesus nennen. Macht das ganz viel in Oerkenschwick. Was meint ihr, was da passiert, wenn ihr ganz viel den Namen Jesus... Ja, es sind so viele Leute heute hier. Ey, jede Woche einmal Jesus. Ja, guck mal, 62 Mal. Ja, 2500, 50 mal 50 oder was, ja. Ja, Jesus muss genannt werden, der muss groß werden. Das ist, was Gott will, dass wir in das Bild seines Sohnes gestaltet werden und es dann natürlich nicht nur sagen, sondern auch leben. Tu. Also, das Erste, was wir wissen ist, was unsere Hoffnung felsenfest macht, wir sind von Gott geliebt und diese Liebe hört niemals auf. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Zweitens, Gott hat einen Plan für unser Leben. Ich bin Teil dieses Planes. Und wohin du nächste Woche kommst, ist Gottes Plan schon vorbereitet, dass du einfach nur darin gehen musst. Ähnlich so wie im Winter Schnee, ne? Neuschnee. Dann gehst du dann über eine Wiese, wo ganz viel Neuschnee ist und auf einmal siehst du, ach, da ist schon einer gelaufen. Eine Spur hast du schon. Da trittst du dann auch rein, weil hast halt deine Stiefel gerade nicht angezogen. Also der hat schon mal eine Spur gelegt. Und das heißt, Jesus zu folgen auf unserem Lebensweg, das ist gut. Und das Dritte, das Leben ist ein Kampf, aber wir haben eine Hoffnung, weil wir wissen, dass diese Erde nicht das Letzte ist. Also ein Satz geht seit einigen Wochen mit mir sehr stark, der heißt, hier ist immer nur das Vorletzte. Was ich hier erlebe, ist nur das Vorletzte. Als wir da letztes Jahr in die Wohnung zogen, wusste meine Frau, das ist meine letzte irdische Wohnung. Aber sie sagte immer, es ist nur meine vorletzte. Da kommt noch eine, wenn ich dann zu Jesus gehe. Es ist nur die vorletzte. Und alles, was wir hier erleben, jeder Stress, jeder Familienstreit, ist nie das Ende. Es ist immer nur das Vorletzte. Weil der Friede wird kommen. Es wird einen Weg geben. Manchmal lösen sich die Dinge nicht auf dieser Erde. Ja? Es gibt manchmal schwierige Familienkonstellationen, die wir nicht mehr gelöst kriegen. Aber es ist immer nur das Vorletzte. Und darum verzweifeln wir nicht, weil es immer nur das Vorletzte ist. Na, nehmt den Satz mal mit. Alles, was wir hier erleben, alle tragischen Dinge, alle Abschiede, alle Unglücke, ist immer nur das Vorletzte, nie das Letzte. Das Leben ist ein Kampf, aber wir haben eine Hoffnung, weil wir wissen, dass es mehr gibt als diese Erde. Und das ist, was wir brauchen und was wir tief wissen. Unser Gott verlässt uns nicht, er hält seine Versprechen und er bringt uns ans Ziel. Und das ist einfach großartig. Paulus schrieb hier in diesem Text, Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt, auf den Anfänger und Vollender unseres Lebens, unseres Glaubens, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Und seht, Christen schauen mit Hoffnung in die Zukunft. Aber da mache ich eine Entdeckung. Ich war bei einem lieben alten Bruder, der schon 50 Jahre im Glauben ist, schon weit über 80, vor 3 Wochen. Und dann komme ich dahin, da hat er sich tierisch aufgeregt, weil seine Frau hat eine Macke ans Auto gefahren. Ja, hätte ihm auch passieren können. Und dann hat er sich aufgeregt. Ich sage, hör mal, Bruder, das ist alles nur Materie, weil er ist nicht nur 82, er ist auch ziemlich krank. Also ich weiß gar nicht, wie lange der Kerl noch lebt. Aber regt sich tierisch auf über so ein Kratzer am Auto, ja. Und dann konnte ich aber nicht mit ihm reden, weil er wollte dann zur Werkstatt, ja. Kann eigentlich kaum laufen, aber er fährt dann zur Werkstatt, ja. Das sind ja manchmal Dinge, wo du denkst, ich denke, muss nochmal hin. War ich letzte Woche nochmal bei ihm. Hab gesagt, du, wie ging's dir denn so mit dem Auto jetzt? Hab mal bei dem Auto wieder angefangen. Ja, das ist jetzt alles wieder gut. Ach, Gott sei Dank, ja. Und ja, ich hatte ja noch mal so geschickt auch, was uns wichtig war, meiner Frau und mir, nicht? Was so die Dinge sind, die uns für den Himmel vorbereiten. Und dann kommt so von ihm der Satz, ja, da kann man doch eigentlich gar nichts wissen, was da im Himmel sein wird. 50 Jahre im Glauben, ich habe bestimmt schon manchmal über den Himmel gepredigt, aber er hat das einfach ausgeblendet. Ja, klar, steht ja auch in der Bibel, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, was Gott bereitet hat eines Tages denen, die ihn lieben. Man kann ja eh nichts wissen, oder? Ich sage, bist du sicher? Guck mal, da gibt es eine goldene Straße, über die wirst du gehen, da wirst du auch keine Kreuzschmerzen mehr haben und auch deine Bandscheibe ist dann erledigt. Ja, bist einfach frisch wie ein junger Hirsch. Und dann gehst du da an die Bäume, rechts und links an dem Fluss, die haben jeden Monat frische Früchte, jeden Monat. Ey, das ist doch eine coole Geschichte, hä? Muss ich nicht ärgern, dass dir die Vögel alles wegfressen und ja. Ich habe ein bisschen erzählt. Und so nach 3 Minuten auf einmal hält er sich sein Gesicht auf und sagt er auf einmal, das löst ja richtig Freude aus bei mir gerade. Ja, das freut mich aber für dich. Ich habe unten im Auto ein Buch über den Himmel. Ich hatte es bewusst noch nicht gleich mit hochgebracht, ja. Ich denke mal, erstmal abwarten, was jetzt hier passiert. Darf ich dir das Buch denn mal? Ja, gerne, gerne. Also Randy Alcorn, ich glaube, ich hatte damals diesen Titel auch genannt, Himmel, wie es mal sein wird. Ich hatte das im Auto extra mitgenommen. Ich denke, das muss er lesen. Ich sage, hier, lese. Ja, wir glauben an den Himmel. Wenn wir uns aber nicht vorstellen können, was dort sein wird, ist alles viel zu unsicher. Ja, wir kommen mal in den Himmel, auf einer Wolke sitzen und irgendwie nur ein Instrument spielen, das ich nie wollte. Hey. Das ist keine schöne Aussicht. Opa, ich will nicht in den Himmel, weil da muss ich immer die ganze Zeit stille sitzen da oben. Nein, so ist das nicht. Da ist richtig Bewegung. Wir werden richtig arbeiten. Steht was von, wir dienen einander. Und steht auch was davon, dass es einige gibt, die werden sowas wie Chefs sein. Die werden herrschen, aber natürlich ohne Druck, ne? Also dies Fahrradmodell, ne? Pedalmodell, das wird da aufhören, das gibt's da nicht mehr. Es geht dann höchstens in die andere Richtung vielleicht, ja, das kann sein, dass man, ne? Der herrscht, ist der Oberdiener, wie Jesus gesagt hat. Also, von daher müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ich darf mal noch ein Geheimnis sagen, was vielleicht auch für meine Frau unglaublich wichtig war. Ihre Eltern haben den Kindern, sie hat noch 2 Brüder, ganz viele Lieder vom Himmel beigebracht. So ein Lied wie, bald erscheint jener Tag, wo kein Herzeleid wird. Wer kennt das? Keine Trübsal und Not, keine Angst und Tod, Friede herrscht in solchen Lied. Oder, wenn mein Wandern endet, sehe vom Glanz geblendet, wer kennt das? Ich den Himmelsmorgen in der Ewigkeit. Oder, was haben wir denn noch? Ja, solche Lieder. Und das kannte sie und da kam immer mehr raus, ja. Also von daher, ich mache euch Mut, singt öfters mal Lieder vom Himmel. Im grünen Liederbuch stehen ein paar drin, aber da dürft ihr ruhig mal auch ein älteres holen oder auch mal gucken, dass ihr mal eins, ein ganz modernes nehmt von YouTube und mal abspielen lasst und mal eine Übersetzung holt. Bei der Trauerfeier von Esther haben wir eins von einem Colin gespielt, On the Other Side. Das hat ja so toll ausgedrückt. Du bist jetzt nicht mehr hier bei uns. Du bist auf die andere Seite gewechselt. und da geht's dir gut. Oder Thea Müller-Eichholz, Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Gibt es eine ganze CD. Ja? Die bereitet, hat ihren Mann verloren, ganz früh an Krebs. Die kennt die Geschichte. Gewöhn mein Herz an die Ewigkeit. Lass mich den Himmel sehen.